Anfang 1997 ging eine Sensationsmeldung um die Welt. In Schottland war ein Schaf geboren worden. Das Besondere an diesem Schaf namens Dolly: das Erbgut von Dolly stammte aus einer Euterzelle, die einem anderen Tier entnommen worden war. Dolly war genetisch gesehen eine Kopie dieses Tieres, ein Klon. Wissenschaftler in aller Welt wollten die Nachricht vom Klonschaf Dolly zunächst nicht recht glauben. Professor Eckhard Wolf vom Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München wiederholte deswegen dasselbe Experiment mit Kühen.
Wir hatten dann, weil wir nicht mehr Empfängertiere zur Verfügung hatten, nur 4 Embryonen auf 2 Empfänger übertragen insgesamt. Einer dieser beiden Empfänger ist dann trächtig geblieben bis eben zur Geburt des lebenden Kalbes Uschi.
Uschi war das erste geklonte Kalb in Deutschland. Und Eckhard Wolf ist damit der erste Deutsche, der ein Säugetier geklont hat. Das war 1998. Das ist alles noch nicht lange her, umso mehr überrascht, dass die Anfänge der Klontechnik schon über 100 Jahre zurückliegen. Damals fing der spätere Nobelpreisträger Hans Spemann an, künstlich eineige Zwillinge herzustellen. Ein Embryo fängt ja einmal als eine einzelne Zelle an. Dann teilt sich diese Zelle und der Embryo besteht aus 2 Zellen, nach einer weiteren Teilung aus 4 Zellen, dann aus 8 Zellen, aus 16 Zellen und so weiter. Zupft man diese Zellen auseinander, dann kann sich bis zu einem bestimmten Stadium durchaus noch aus jeder Zelle ein komplettes Individuum entwickeln.
Da gibt es Experimente, die in die frühe Phase des 20. Jahrhunderts zurückgehen. Und da hat man versucht, mit einem feinen Faden oder einem Haar zum Beispiel 2-Zell-Embryonen zu teilen und hat dann festgestellt, dass sich aus jeder dieser beiden Zellen wieder ein vollständiges Individuum entwickeln kann. Das heißt, diese auseinandergeteilten Zellen sind jede totipotent. Aus einer einzigen Zelle kann sich ein vollständiges Individuum entwickeln.
1901 war Hans Spemann dieses Experiment mit dem Embryo eines Molches gelungen. In der Tierzucht werden übrigens bis heute Embryonen im Zweizellstadium getrennt, wenn man künstlich eineige Zwillinge schaffen will. Der Schöpfer von Dolly hatte jedoch einen anderen Weg verfolgt. Statt den Embryo aufzutrennen, hatte er eine Eizelle genommen und von ihrem Erbgut befreit. In diese leere Eizelle hinein hatte er dann das Erbgut von einem Spendertier eingesetzt. Zum ersten Mal war so ein Experiment 1952 mit Fröschen ausprobiert worden. Praktisch das gesamte Erbgut steckt im Zellkern. Robert Briggs und Thomas King, so hießen die beiden Forscher, übertrugen also einen Zellkern von einem Frosch in eine zuvor entkernte Eizelle, um auf diese Weise das Erbgut zu übertragen. Stammte der übertragene Zellkern aus einer anderen, noch jungen Embryonalzelle, klappte das Experiment ganz gut und eine lebensfähige Kaulquappe entwickelte sich. Bei jedem 4. Versuch hatten die Forscher auf diese Weise Erfolg. Verwendeten sie allerdings als Spenderzelle eine ältere Embryonalzelle, misslang das Experiment fast immer. Bestenfalls missgebildete Kaulquappen entstanden dabei. Der Zellkern konnte also nur in einem begrenzten Maße reprogrammiert werden, die Entwicklungsuhr also nur mit Mühe wieder auf Null gestellt werden.
Er hat also Kerne von weiter vorangeschrittenen Stadien zurücktransplantiert in Eizellen und konnte zeigen, dass es dadurch tatsächlich zu einer Entwicklung von lebensfähigen Fröschen kam. Das heißt, eine Reprogrammierung des Kerns konnte stattfinden. Je weiter er aber in der Differenzierung vorangeschritten ist, das heißt, wenn er beispielsweise Darmzellen verwendet hat oder Hautzellen, so kam es nur bis zu einem gewissen Entwicklungsstadium, allerdings nicht bis zur Ausbildung eines völligen Frosches.
10 Jahre später, 1962, behauptete John Gurdon, dass genau das ihm gelungen sei. Er hatte den Zellkern von Darmwandzellen erwachsener Krallenfrösche in entkernte Eizellen übertragen und angeblich waren daraus lebensfähige Kaulquappen entstanden. Ob John Gurdon tatsächlich so weit gekommen ist, bleibt bis heute umstritten. Wenn seine Behauptung aber stimmt, dann hatte er zum ersten Mal ein neues Lebewesen aus einer einfachen Körperzelle erschaffen. Was bei Fröschen funktionierte, wurde natürlich auch bei Säugetieren ausprobiert. Doch ausgerechnet bei dem beliebtesten Versuchstier, bei der Maus, wollte das Experiment nicht klappen. Damals war noch nicht bekannt, dass sich bei der Maus die Zellen des Embryos schon nach der ersten Teilung so stark spezialisieren, dass sie nicht mehr neu anfangen können. So kam es, dass erst 1996 Ian Wilmot mit Dolly Erfolg hatte.
Und dann hat es eben funktioniert zumindest einmal in dieser Studie bis zur Geburt eines lebenden Schafes, wobei man sagen muss, dass die Gesamteffizienz in dieser ersten Studie eigentlich sehr, sehr gering war. Es wurden insgesamt nahezu 300 Kerntransfers durchgeführt und diese resultierten letztlich in der Geburt eines einzigen lebenden Schafes.
Ian Wilmot hätte besser eine Kuh genommen. Denn bei Kühen, so hat sich herausgestellt, ist das Klonen noch viel einfacher. Vom Spender des Erbguts muss Eckart Wolf nicht einmal den Zellkern aus einer der Zellen herausnehmen. Er überträgt gleich die komplette Spenderzelle in die leere Eizelle.
Beim Rind entnehmen wir eigentlich gar keinen Zellkern, sondern wir haben auf der einen Seite eine Kernspenderzelle, die wird in der Regel entweder direkt aus einem Zellverband, aus einem Gewebe isoliert oder sie wird vorher in der Zellkultur eben gehalten und dann vereinzelt. Und die andere Komponente ist eine Eizelle, aus der wir mit einer Mikropipette das genetische Material entfernen. Beim Rind ist das nicht besonders schwierig, weil sich das an einer ganz bestimmten Stelle in der Eizelle befindet. Man muss also nur diesen Bereich des Zellplasmas absaugen und hat mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dann auch die Chromosomen erwischt.
Wenn er das geschafft hat, bringt Eckart Wolf die Spenderzelle unmittelbar neben die entkernte Eizelle. Durch schwache Stromstöße lässt er dann die beiden Zellen miteinander verschmelzen. Obwohl diese Klontechnik kaum 10 Jahre alt ist, sind Rinder, Schweine und Schafe inzwischen zur Routine geworden für die Klonforscher. Besonders bekannt auf dem Gebiet ist Professor Wang Woo-suk von der Nationaluniversität von Südkorea in Seoul. Ihm ist es 2005 sogar gelungen, einen Hund zu klonen, was als ausgesprochen schwierig galt. Dafür hat er allerdings auch mehr als 1000 Embryonen auf insgesamt 123 Hündinnen übertragen.
As you know, in the case of cow and pig, there has been so many trials to produce clone pigs and clone cows. However, in case of
Wie Sie wissen, sind Kühe und Schweine schon häufig geklont worden. Im Falle des Hundes ist es allerdings sehr schwierig, an die Eizellen heranzukommen. Bei Kühen und Schweinen können wir die Eizellen aus dem Schlachthaus holen. Aber wie Sie wissen, werden Hunde nicht geschlachtet. Es ist also sehr schwierig. Jedoch hoffen wir für die Zukunft, dass wir die Zahl der Eizellen reduzieren können, die notwendig sind, um Hunde und jede andere Tierart klonen zu können. Unser Team steht bereit, in Zukunft eine weitere Tierart zu klonen.
Wang Woo-suk hat eine Lebensgeschichte, die den Aufstieg Südkoreas zur Industrienation illustriert. Noch in seiner Jugend hat er selbst Kühe gehütet. Unter schwierigen Umständen hat er sich dann das Studium der Tiermedizin erkämpft. Als Ian Wilmot der Welt Dolly vorstellte, war ihm Wang schon dicht auf den Fersen. Heute nennen ihn Kollegen respektvoll den König der Klonierer.
Actually, we succeeded in cloning the cow.
Uns ist es zum ersten Mal 1999 gelungen, in Korea eine Kuh zu klonen mit Körperzellen aus der schwarzbunten Holsteinkuh. Im selben Jahr ist es uns gelungen, die einheimische koreanische Kuhrasse zu klonen. Und dann ist es uns 2002 gelungen, geklonte Schweine zu produzieren.
Wang Woo-suk ist endgültig berühmt geworden, seitdem er 2004 menschliche Embryonen geklont hat, um Stammzellen herzustellen. Kritiker halten ihm vor, damit habe er die Tür geöffnet für Klonmenschen, die ihrem Erbgutspender als Ersatzteillager dienen. Das sei überhaupt nicht nötig, erwidert Wang, dafür klone er doch Schweine.
Die Anatomie von Organen des Schweines ähnelt sehr der von Menschen. Wenn wir also transgene Klonschweine produzieren, bei denen wir in die Körperzellen menschliche Immungene einführen, dann können wir sehr wertvolle Klonschweine entwickeln, von denen womöglich Organe auf menschliche Patienten übertragen werden können.
Wang spricht von transgenen Klonschweinen. Und tatsächlich wird die Klontechnik erst richtig interessant, wenn man sie mit der Gentechnik kombiniert. Die Schweine sollen Organe liefern wie Herz, Nieren, Leber oder die sogenannten Inselzellen, die in der Bauchspeicheldrüse das Insulin produzieren. Bislang wird das Gewebe von Schweinen allerdings sofort vom Immunsystem abgewehrt, wenn es auf Menschen übertragen wird. Das liegt vor allem an einem Molekül auf der Oberfläche der Schweinezellen, das chemisch gesprochen ein Zucker ist, auch wenn es sich dabei nicht um den vertrauten Haushaltszucker handelt.
Und wir haben umgekehrt in unserem Blut Antikörper, also Abwehrmoleküle gegen diese Zuckerstrukturen. Salopp gesagt könnte man das vergleichen, als wären wir gegen Schweine geimpft. Und wenn man nun Schweinezellen oder Schweineorganen in den Menschen transplantiert, erkennen diese vorliegenden Antikörper sofort ihre Zielstrukturen und das Organ wird über einen sehr potenten Abwehrmechanismus innerhalb kürzester Zeit zerstört.
Und hier kommt die Gentechnik ins Spiel. Eckhard Wolf wie Wang Wu-Suk arbeiten beide daran, Schweinezellen gentechnisch zu verändern. Sie entfernen das Zuckermolekül von der Oberfläche der Schweinezellen, auf das Menschen so empfindlich reagieren. Der Zellkern aus der gentechnisch veränderten Schweinezelle wird dann, wie bereits beschrieben, mit Hilfe der Klontechnik zu einem kompletten Schwein herangezogen. Dieses Schwein könnte dann als Organspender für Menschen dienen. Ein anderes Beispiel für die Kombination von Gentechnik und Klontechnik sind Rinder, die aus Prinzip nicht mehr am Rinderwahnsinn erkranken können. Rinderwahnsinn wird von einem Protein ausgelöst, das anscheinend keine absolut lebensnotwendige Aufgabe im Rind erfüllt. Die Rinder kommen wahrscheinlich auch ohne dieses Protein aus. Eckhard Wolf versucht also, die Erbinformation für dieses Protein aus dem Erbgut eines Rindes zu entfernen.
Wir sind mittlerweile so weit, dass wir dieses Gen in kultivierten Zellen komplett ausgeschaltet haben. Und diese Zellen werden gerade für den Kerntransfer verwendet. Wir haben bislang 9 Trächtigkeiten in verschiedenen Stadien.
Die Absicht der Forscher ist allerdings nicht, eines Tages Kühe wieder mit Tiermehl zu füttern. Eckhard Wolf arbeitet auch an Rindern, die Arzneimittel liefern sollen. Er will sie gentechnisch so verändern, dass sie einen Antikörper produzieren, der menschliche Krebszellen abtötet. Aus dem Blut dieser Rinder könnten diese Antikörper als Krebsmedikament gewonnen werden. Da wäre es doch gut zu wissen, dass diese Rinder prinzipiell nicht am Rinderwahnsinn BSE erkranken können.
BSE kann man auch anderweitig in den Griff kriegen, wie man eigentlich durch die Entwicklung sieht. Diese Rinder könnten sehr interessant sein, tatsächlich für die Biotechnologie. Wenn es nämlich darum geht, Arzneimittel aus Rindern zu gewinnen, ist es extrem wichtig zu zeigen, dass diese frei sind dann von Krankheitserregern. Und wenn man ein Rind hat, das nachweislich nicht mit BSE infiziert werden kann, dann kann man diesen Erreger sozusagen schon mal ausschließen.
Und Wang Wu-Suk hält die Klontechnik in noch einem Zusammenhang für nützlich. Er will vom Aussterben bedrohte Arten retten. Wang hat sich nämlich das Klonen von Tigern patentieren lassen, auch wenn es ihm bisher noch nicht gelungen ist, einen Tiger zu klonen.
Our research goal to clone tiger is to conservation of endangered species of animals.
Unser Forschungsziel beim Klonen von Tigern ist es, eine bedrohte Tierart zu erhalten, wie den koreanischen Tiger. Der koreanische Tiger ist nahe daran, ausgerottet zu werden. Wir haben aus Nordkorea gehört, dass sie 3 Tiger in der freien Wildbahn gefangen haben. 2 davon wurden nach Südkorea geschickt und wir haben Proben von diesen beiden Tigern genommen. Meines Wissens gibt es noch 3 koreanische Tiger auf der koreanischen Halbinsel.
So I think there are 3 Korean tigers in Korean Peninsula.
Bedenkt man, wie viele Embryonen heute noch verbraucht werden müssen, um auch nur ein Tier bis zur Geburt zu bringen, so wird wohl nichts aus den geklonten Tigern werden. Außerdem kommen viele Klontiere krank zur Welt. So funktionieren bei geklonten Kühen mitunter die Herzklappen nur schlecht. Geklonte Schweine entwickeln gelegentlich einen Wasserkopf. Und trotzdem. Die künstliche Besamung, das Einfrieren von Spermien, das Einfrieren von Embryos, die sogenannte Reagenzglasbefruchtung, das sind alles Techniken, die aus der Tiermedizin stammen und heute auch beim Menschen wie selbstverständlich angewendet werden. Schon deswegen lohnt es sich, aufmerksam zu verfolgen, was sich in der Tiermedizin tut.